Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1 des Podcasts Berufsorientierung in den Geisteswissenschaften, der Sendereihe des Instituts für Romanistik an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Die heutige Folge entstand in Kooperation mit dem Career Center Plus und dem Karrierenetzwerk Sprache und Kommunikation der Universität. Zum Auftakt unserer Podcast-Reihe sprechen wir über internationale Zusammenarbeit und Karrieremöglichkeiten in der GIZ, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ich begrüße dazu sehr herzlich unseren heutigen Gast, Herrn Professor Dr. Matthias Rompel. Ein herzliches Willkommen auch an Benjamin Frank Morgan, Koordinator des Alumni-Service und des Career Center Plus am Gießener Zentrum für fremdsprachliche und berufsfeldorientierte Kompetenzen.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Ebenfalls begrüße ich herzlich Luisa von Blume, Masterstudentin im Studiengang Moderne Fremdsprachen, Kulturen und Wirtschaft am Institut für Romanistik und zweite Vorstandsvorsitzende des Karrierenetzwerks Sprache und Kommunikation der Studierendeninitiative der Kombinationsstudiengänge am Gießener Fachbereich Sprache, Literatur, Kultur.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Professor Rompel, ich darf Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen. Professor Rompel ist heute Abteilungsleiter Südliches Afrika bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Zuvor hat er als Landesdirektor der GIZ in verschiedenen afrikanischen Ländern gelebt und gearbeitet, unter anderem in Äthiopien, Djibouti und Malawi. Matthias Rompel ist außerdem Honorarprofessor am Institut für Soziologie der Justus-Liebig-Universität Gießen, wo er unter anderem im Bereich der Development Studies und der Entwicklungssoziologie lehrt. Professor Rompel, Sie verantworten also heute die Arbeit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in den Ländern des südlichen Afrika. Worin bestehen konkret Ihre Aufgaben?
Ja, herzlichen Dank an dieser Stelle auch nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Interview. Zu Ihrer Frage, worin bestehen meine Aufgaben? Also ich bin als Abteilungsleiter Südliches Afrika für Themen wie Strategiebildung, wie Geschäftsentwicklung, wie Personalmanagement für meine Länder zuständig. Das klingt jetzt etwas abstrakt, ich mache es gerne etwas konkreter. Die GIZ arbeitet im südlichen Afrika in insgesamt 8 Ländern, die in meiner Abteilung zusammengefasst sind. Südafrika, etwa Lesotho, Botswana, Namibia, Sambia, Simbabwe, Malawi, Mosambik. Damit habe ich es, glaube ich, sogar alle aufgezählt. Wir haben insgesamt in diesen Ländern Landesbüros, in denen die jeweiligen Länderprogramme zusammengefasst sind und haben 1200 Mitarbeiter im südlichen Afrika, die an insgesamt mehr als 50 Projekten der internationalen Zusammenarbeit arbeiten, um die Lebensbedingungen der Menschen im südlichen Afrika zu verbessern. Und das ist sozusagen der Gesamtzusammenhang. Und ganz konkret bin ich dann in der Führungsverantwortung für die Landesdirektoren, ja, die vor Ort sitzen und die jeweiligen Länderprogramme leiten, und für unser Inlandsteam, was die Verbindung zum BMZ, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, und anderen Auftraggebern hält. Ja, und in dem Zusammenhang geht es um die eingangs genannten übergreifenden Themen.
Herzlichen Dank, sehr spannend. Lassen Sie uns zeitlich ein bisschen zurückgehen. Sie waren über die Jahre in verschiedenen Positionen für die GIZ tätig. Wie sind Sie eigentlich ursprünglich zur GIZ gekommen?
Ja, da hole ich gerne mal ganz weit aus mit meinem Studium und sogar mit der Zeit vor dem Studium. Also bei mir war es so in meinem Werdegang, dass ich schon bevor ich angefangen habe zu studieren, gewisse Bezüge, sage ich mal, zu internationaler Arbeit hatte. Das heißt ganz konkret, dass ich in einem Jugendverband ehrenamtlich tätig war, der international organisiert war und dann auch internationale Jugendaustauschmaßnahmen organisiert hat. Und das hat mich schon, ja, im Alter von 16, 17, 18 auch in verschiedene andere Länder außerhalb Europas gebracht und hat, wenn Sie so wollen, biografisch so die Wurzeln gelegt, mich sehr stark für internationale Fragen zu interessieren. Und das hat sich dann auch in der Wahl meines Studiums niedergeschlagen. Ja, ich habe in Gießen Soziologie im Hauptfach studiert, mit Psychologie, Pädagogik und Volkswirtschaft als Nebenfächern, und habe in dem Zusammenhang auch sehr stark, ja, mich für internationale Themen im Rahmen des Studiums interessiert und die auch, ja, aufgegriffen und im Studium vertieft. Nach Abschluss des Studiums, Magisterabschluss damals, habe ich dann eine ganze Zeit lang auch noch an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet, in verschiedenen Forschungsprojekten, die eben auch diesen internationalen Bezug hatten. Da ging es im weitesten Sinne um internationale Sozialpolitik, um internationale Dynamiken. Promoviert habe ich dann zu den sozialen Folgen von HIV und AIDS in Namibia und habe mich auch im Rahmen der Promotion folglich mit entsprechenden Fragestellungen befasst. So, und aus diesen 6 oder 7 Jahren universitärer Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter nach dem Studium ist dann irgendwann so eine Suchbewegung entstanden, auch zu gucken, was jenseits der universitären Zusammenhänge noch möglich, noch denkbar ist. Um es mal etwas pointierter zu sagen, ich hatte irgendwann keine Lust mehr, mir ständig sozusagen meine eigenen Forschungsprojekte zu entwickeln, zu schreiben und dann darauf zu hoffen, dass die bei irgendeinem Drittmittelgeber erfolgreich sind. Ja? Und habe dann sozusagen von da aus im Arbeitsmarkt relativ breit geschaut, ja, wo ich einen Einstieg finde, nochmal in einen Arbeitgeber, mit einem Arbeitgeber, der mich interessiert. Und ja, in dem Zusammenhang bin ich auf die GIZ bzw. eine ihrer Vorgängerorganisationen aufmerksam geworden, die GTZ, die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, die, wenn Sie so wollen, ja, eine Vorgängerorganisation der GIZ ist. Die GIZ selbst, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ist im Jahre 2011 aus einem Merger, aus einem Zusammenschluss zwischen der GTZ und zwei anderen Organisationen, dem DED und Invent, entstanden. So, und ich habe dann eine Mitarbeiterstelle bei der GTZ-Zentrale in Eschborn in einem sogenannten Sektorprojekt bekommen damals und konnte mich da erfolgreich bewerben. Und habe ja wiederum zu Themen der Sozialpolitik, der internationalen Sozialpolitik, konkret zu sozialer Sicherung im internationalen Kontext gearbeitet. Das war mein Einstieg in die GIZ. Damals übrigens gar nicht so aus der Perspektive heraus, dass ich das jetzt die nächsten 20, 30 Jahre mache, sondern dass ich das zunächst mal für eine gewisse Zeit mache, um einfach nochmal andere Berufserfahrungen zu sammeln. Aber Sie sehen es im Blick auf meinen Lebenslauf, ich bin zunächst mal da geblieben und seit 15 Jahren inzwischen bei der GIZ in verschiedenen Stationen dann gewesen. Sie haben es eingangs genannt, im Inland in verschiedenen Stationen, dann aber auch im Ausland in verschiedenen Stationen und in verschiedenen Ländern. Und jetzt seit 1,5 Jahren wieder zurück in der Zentrale in Deutschland und in der aktuellen Position. Und ja, vielleicht sage ich auch direkt dazu, dass das, wenn Sie so wollen, ein Charakteristikum auch unserer Arbeit ist in der GIZ, dass wir diese Mobilität haben und das auch sehr hoch wertschätzen, dass es diese Mobilität gibt. Das heißt, den Wechsel zwischen drinnen und draußen, zwischen Inland, zwischen Deutschland, aber auch zwischen Auslandspositionen, wo ja der Kern unserer Arbeit ist. Ja? Die GIZ fokussiert sich ja auf internationale Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung. Und da geht es vor allen Dingen natürlich um die Arbeit in und mit Entwicklungs- und Schwellenländern. Und genau diese Arbeit vor Ort in diesen Entwicklungs- und Schwellenländern steht dann auch im Mittelpunkt unserer Arbeit. Aber wir wollen sehr bewusst nicht, dass zumindest der internationale Personalkörper dann ewige Zeiten an einer Stelle sitzt, sondern auch den Wechsel von Projekt zu Projekt, von Einsatzland zu Einsatzland und zwischen Inland und Ausland praktiziert. Und das spiegelt sich entsprechend jetzt nicht nur in meinem Werdegang, sondern im Prinzip auch den Karrieren von allen anderen GIZ-Lern so wider, dass wir eine Maximalbegrenzung haben der Zeit an einem Ort, das sind 6 Jahre, ja, und spätestens nach 6 Jahren steht es dann auch an, weiterzuziehen und wie gesagt, diese Mobilität zu praktizieren. So, das trifft ganz gut auf die Tatsache, dass ja auch die Projekte, in denen wir arbeiten, immer zeitlich befristet sind. Das sind ja Veränderungsprojekte, in denen es darum geht, mit einem Partner, mit einer Partnerregierung in bestimmten Sektoren Kapazitätsentwicklung zu machen, gesellschaftliche Veränderungen zu erreichen. Und die sind immer auf Zeit angelegt und werden von unseren Auftraggebern auch nur auf Zeit beauftragt. In der Regel sind das 2 oder 3 Jahre, dann aber durchaus auch in Folgephasen, ja, über mehrere Phasen angelegt. Ja. Soweit zu meinem Werdegang und direkt auch ein paar Einsichten noch zur Art und Weise, wie wir in der GIZ insgesamt, ja, diese Karrierepfade und auch Wechsel zwischen Inland und Ausland verstehen.
Ganz herzlichen Dank für Ihre ausführliche Darstellung. Sie haben die Mobilität angesprochen. Ist diese denn auch schon eine Stufe vorher bei zum Beispiel Praktikumsstellen gegeben? Das heißt, bietet die GEZ zum Beispiel Auslandspraktika bereits an?
Ja, die bieten wir an. Die bieten wir an im Ausland wie im Inland. Und sind eigentlich auch ganz stolz auf diese Möglichkeit, ja, dass wir insbesondere Berufseinsteigern, aber auch Studierenden, die im Prinzip noch in der Ausbildung sind, diese Möglichkeit bieten können, mal also GEZ-Luft zu schnuppern und sich auszuprobieren und sich reinzudenken in unsere Zusammenhänge. Sei das im Inland, in der Zentrale, oder sei das auch im Ausland in den entsprechenden Projekten oder auch in der Kombination von beidem. Auch das ist denkbar und wird praktiziert, dass Praktikanten zunächst mal eine Station in Deutschland machen und dann in ein Auslandspraktikum gehen. Ja, wir haben da auch sehr klare Kriterien für die Auslandspraktika. Das heißt, man sollte zumindest eine Zwischenprüfung oder einen Bachelorabschluss haben, um ein Praktikum zu machen. Und wenn man sein Studium schon abgeschlossen hat, ist es wichtig, dass dieser Abschluss nicht länger als 6 Monate zurückliegt. Ja, weil wir ja sehr bewusst Leute noch im Umfeld von Ausbildung und Studium da in ein Praktikum reinholen wollen und nicht Leute, die eigentlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und nichts anderes gefunden haben. Ja, das ist die Logik hinter dieser Rahmensetzung. Ja, ansonsten ist es aber auch so, dass wir dann eine Aufwandsentschädigung zahlen, die sich am Mindestlohn in Deutschland orientiert. Das heißt, wer bei uns ein Praktikum macht, bekommt 1.600 € im Monat Aufwandsentschädigung im Inland. Und bei einem Auslandspraktikum kommt noch ein landesspezifisch errechneter Pauschalbetrag dazu, der die Unterkunftskosten, Verpflegungskosten, Impfkosten etc. mit einpreist, die als Aufwand dann entstehen bei der oder demjenigen, der ein solches Auslandspraktikum antritt.
Neben Praktika bietet die GEZ ja auch die Möglichkeit, nach dem Studium ein Trainee-Programm zu absolvieren. Was beinhaltet denn dieses Programm und wo durchläuft man es?
In der Tat haben wir verschiedene Möglichkeiten, Berufseinsteiger in die GEZ hineinzuholen. Das heißt eben Leute, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben. Das sind zum einen Junior-Positionen, also in der Regel betitelt mit der Überschrift Junior-Fachkraft. Ja, das ist der klassische Einstiegspfad für Leute, die direkt von der Uni kommen, in solcher Junior-Position einzusteigen in das Unternehmen und dann nach 2 bis 3 Jahren nach der Absolvierung von bestimmten Karriereschritten dann auch in eine normale Fachposition weiter wechseln zu können. Die andere Möglichkeit ist das Trainee-Programm, das haben Sie gerade genannt, auch da gehe ich gerne drauf ein. Das Trainee-Programm ist ein Nachwuchsförderungsprogramm für die Entwicklungszusammenarbeit, was wir im Auftrag des BMZ durchführen, also des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und wo es verschiedene Stationen gibt, mit der Idee, eben Trainees nicht nur für die GEZ selbst auszubilden, das ist natürlich Teil davon, aber Stichwort Auftraggeber BMZ, Trainees auch für das gesamte Berufsfeld der internationalen Zusammenarbeit auszubilden. So, und das können Sie dann, um mal hinten anzufangen, an den Verbleibe sozusagen Wegen und Faden auch feststellen, der Trainees, die dieses Programm absolviert haben. Ungefähr 50% der Trainees verbleiben bei uns in der GEZ, ja, einfach weil wir da auch ein ganz großer Player sind und großer Arbeitgeber. Und ungefähr 40% der Trainees gehen dann zu anderen deutschen oder internationalen EZ-Organisationen, also ins Ministerium zum Beispiel, das BMZ selbst, zu den Kollegen von der KfW, der Entwicklungsbank der Bundesrepublik Deutschland oder zur Weltbank, zur WHO oder anderen multilateralen Organisationen. So, jetzt aber nochmal zum Trainee-Programm selbst, dass Sie ein bisschen mehr Einblick erhalten in die Frage, was passiert da genau. Das Trainee-Programm ist auf 1,5 Jahre angelegt und es geht darum, im Wesentlichen in 3 großen Stationen Erfahrungen und Einblicke eben in verschiedene Arbeitsbereiche zu erhalten. Also zunächst gibt es natürlich eine ausführliche Vorbereitung, ungefähr 1 Monat in Deutschland. Dann wird ein Trainee bei uns für 8 Monate in ein ganz konkretes Vorhaben in einem Partnerland entsendet und ist für diese 8 Monate in diesem Entwicklungsprogramm eingesetzt und arbeitet da ganz normal mit, ja, mit dem permanenten Staff in dem Vorhaben, mit dem Partner, mit der Zielgruppe vor Ort und kriegt direkte Einblicke in die Art und Weise, wie wir Entwicklungszusammenarbeit organisieren und versuchen, Veränderungen im Sinne der besseren Lebensbedingungen für die Zielgruppen zu verändern. So, nach dieser zeitlich umfangreichsten Station von 8 Monaten im Partnerland geht es nochmal in eine 3-monatige Station bei einer internationalen Organisation jenseits der GIZ. Also das kann die Weltbank sein, das kann die verschiedene UN-Organisationen sein, wie UNICEF, wie das World Food Program, wie die Weltgesundheitsorganisation, wie die ILO. Ja, um auch diesen Einblick in die multilaterale Entwicklungszusammenarbeit zu ermöglichen. Und nach dieser 3-monatigen Station in der internationalen Z-Organisation geht es nochmal in das Ministerium für die 3. Station 5 Monate im BMZ, im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, was ja auch der größte Auftraggeber für die GIZ ist. Und ich habe es eingangs gesagt, wir haben ein großes Interesse, die Mitarbeiter, die das Trainee-Programm durchlaufen haben, dann auch zu halten, sei es bei der GIZ selbst oder zumindest im Arbeitsumfeld der internationalen Zusammenarbeit. Und entsprechend stolz darauf sind wir, dass, wie gesagt, ein Großteil auch bei uns und in anderen Organisationen verbleibt und auch perspektivisch dann mitarbeitet.
Das sind ja tolle Möglichkeiten, gerade auch für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, die die GIZ bietet. Nochmal zum Bewerbungsverfahren, und zwar durchlaufen Personen, die sich jetzt bei der GIZ zum Beispiel um ein Praktikum, um ein Trainee-Programm oder eine andere Position bewerben und in die engere Auswahl kommen, einen Assessment-Searcher?
Jein. Also Praktikanten durchlaufen kein Assessment Center. Da gibt es ein Gespräch, ein Bewerbungsgespräch, was stattfindet und auf der Basis wird eine Entscheidung getroffen. Alle anderen vollen Mitarbeiterpositionen, sei das eine Juniorfachkraft, sei das ein Trainingprogramm oder auch wenn sie Berufserfahrung haben und in die GIZ einsteigen, in eine Fachposition, da gibt es jeweils ein Assessment Center. Das ist in der Regel ein eintägiges Format, entweder in einem Gruppenverfahren oder in einem Einzelverfahren.
Sollte man sich um eine konkrete Stelle bewerben oder lohnt sich auch eine Initiativbewerbung?
Man sollte sich in jedem Fall um eine konkrete Stelle bewerben, einfach weil wir auch diese Möglichkeit sogenannter Poolbewerbung gar nicht in dem Umfang mehr haben. Also inzwischen ist der komplette Bewerbungsweg auf elektronische Formate umgestellt. Das heißt, wenn Sie sich unser Bewerberportal im Internet anschauen unter www.giz.de, da gibt es einen elektronischen Stellenmarkt und Sie können sich dann in der Tat nur noch auf elektronischem Wege auf ganz konkrete Stellen bewerben. Aber natürlich gerne auch auf mehr als eine Stelle. So, aber es gibt auf diesem Weg nicht mehr die Möglichkeit, jetzt einfach initiativ und pauschal eine Bewerbung abzugeben, sondern immer nur in Bezug auf ganz konkrete ausgeschriebene Stellen. Und eben auch die Praktikantenpositionen werden auf dem Weg ausgeschrieben, auch die Juniorpositionen werden auf dem Weg ausgeschrieben und auch das Trainee-Programm wird auf dem Weg ausgeschrieben. Beim Trainee-Programm, weil das ein jährlicher Durchlauf ist, dann allerdings mit Stichtag nur einmal im Jahr.
Ja, vielen Dank. Die Antwort zum Thema Bewerbung würde mich natürlich interessieren, ob Sie der Meinung sind, dass Studierende, die Sprachen, Wirtschaft und interkulturelle Aspekte in ihrem Studiengang enthalten haben, auch gute Kandidatinnen im Bewerbungsprozess wären.
Absolut. Da kann ich Ihnen nur aus vollem Herzen sagen, ja. Warum? Wir brauchen in allen Funktionen, egal welche, natürlich zum einen Fachkompetenz. Und das ist in der Regel eine Mischung aus dem, was wir also sektorale Kompetenz nennen, in einem bestimmten Thema. Das ist zum anderen, sage ich mal, so die EZ-IZ-Kompetenz, also ein gewisses Wissen auch über die Zusammenhänge der internationalen Zusammenarbeit und über International Relations und die Frage, wie sozusagen die Zusammenarbeit zwischen Staaten, zwischen Regierungen, zwischen internationalen Institutionen und Organisationen organisiert ist. Das ist auf der Ebene der Fachkompetenz. Dann gibt es aber ganz viele Kompetenzbereiche darüber hinaus, wie soziale Kompetenz, wie und interkulturelle Kompetenz, auch wie Sprachkompetenz natürlich, ja. Und das ist in einem internationalen Unternehmen, wie wir es sind, mit, wie eingangs gesagt, der Hauptteil der Tätigkeit, die vor Ort in anderen Ländern passiert, wo eben nicht Deutsch gesprochen wird, natürlich dann die Ausgangsvoraussetzung. Von daher, ja, volle Zustimmung, Studierende, die Sprachen sprechen, die interkulturelle Aspekte in ihrem Studiengang betrachten und bearbeiten und die ansonsten ein gutes Überblickswissen haben über internationale Zusammenhänge, auch über wirtschaftliche Zusammenhänge, haben da auf jeden Fall bessere Chancen als diejenigen, die es nicht mitbringen.
Sie hatten ja auch gerade Sprachen angesprochen. Welche Sprachen wären denn vorteilhaft neben dem Englischen?
Also wir gehen in der Tat davon aus, dass jetzt Bewerber, die sich auf den internationalen Teil des Arbeitsmarkts bei uns bewerben, im Zweifelfall neben ihrer Muttersprache, gehen wir mal davon aus, das ist Deutsch, neben der Muttersprache auch zumindest noch Englisch und eine weitere internationale Verkehrssprache sprechen. Das kann dann Französisch sein, das kann Spanisch sein, das kann Portugiesisch sein. Das hängt dann immer von dem sehr konkreten Einsatzkontext ab. So bleiben wir mal beim Beispiel meiner Länder, ja, das anglophone und lusophone südliche Afrika, ja, da ist klar, dass sie natürlich dann in erster Linie Englisch sprechen müssen, aber in Ländern wie Mosambik und Angola auch Portugiesisch, da ist dann Englisch nur in zweiter Linie relevant. Und in ganz vielen anderen Ländern Afrikas in der Frankophonie ist es dann auch Französisch, was relevant ist. Und wie gesagt, wenn Sie eine langfristige Karriere in der GIZ anstreben, dann kann ich nur sagen, dann brauchen Sie in jedem Fall zwei internationale Verkehrssprachen, um genau diesen Mobilitätsansatz, den ich eingangs geschildert habe, auch bedienen zu können. Ja? Dass Sie im Zweifelfall auch eben zwischen frankophonen, lusophonen, anglophonen und auch spanischsprachigen Ländern wechseln können über Zeit.
Vielen Dank.
Gerne. Vielleicht kann ich an der Stelle ja auch noch mal ein bisschen Grundsätzlicheres was kurz einfügen zur GIZ und zur Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir organisiert sind. Ich glaube, das hilft nämlich im Zweifelfall, sich auch noch mal eine konkretere Vorstellung zu machen, ja, von der Art und Weise, wie wir organisiert sind. Die GIZ ist ja ein Bundesunternehmen. Was heißt das? Das heißt, die GIZ ist eine GmbH, privatwirtschaftlich organisiert, aber in 100% Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Ja, das heißt, wir sind ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen, was aber der öffentlichen Hand gehört. Warum ist diese Organisationsform gewählt worden? Weil sie uns sehr viel flexibler macht, als wenn wir jetzt ein Ministerium oder eine Behörde wären. Das heißt, wir können genau diesen Kern unserer Arbeit, Kapazitätsentwicklung in Projekten im Ausland, über Personalentsendungen, über Expertenentsendungen, dann auch sehr viel flexibler umsetzen als eine Behörde. So, und das führt zu dieser Organisationsform GmbH, privatwirtschaftlich organisiert, und einer Beauftragung im Auftragsverfahren. Das heißt, wir haben nicht irgendeine Grundfinanzierung irgendwoher, sondern die GIZ finanziert sich ausschließlich über Aufträge. Aufträge von Dritten, und das ist überwiegend die Bundesrepublik Deutschland, Bundesregierung, vertreten durch das Entwicklungshilfeministerium. Das sind aber auch andere Ressorts von deutscher Seite. Ja, also wir verstehen uns als Dienstleister der deutschen Bundesregierung für internationale Aufgaben insgesamt. Das heißt, auch andere Ressorts mit internationalen Aufgaben beauftragen uns. Zum Beispiel das Auswärtige Amt, zum Beispiel das Umweltministerium, wenn wir von Klimaschutzprojekten sprechen, und andere deutsche Ressorts. Und es gibt darüber hinaus auch Finanzierung von Dritten, zum Beispiel von der Europäischen Union, die Aufträge, die wir schon haben, vom BMZ kofinanziert und da noch eigene Finanzierung reinlegt oder uns auch direkt unter Vertrag nimmt über eine Direktbeauftragung. So, wir haben darüber hinaus aufgrund dieser flexiblen Aufstellung auch die Möglichkeit, Aufträge direkt aus der Privatwirtschaft anzunehmen. Das heißt, von Unternehmen, die auch Nachhaltigkeitsaspekte und Nachhaltigkeitskomponenten in ihrer internationalen Arbeit verankern wollen. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Shell in Nigeria eine Straße baut, um die eigenen Ölfelder besser zu erschließen, dabei dann aber selbst die Erkenntnis hat, dass es neben diesem, sage ich mal, Gewinnmaximierungsinteresse im Hinblick auf das Kerngeschäft Ölförderung dann auch noch nötig oder wichtig wäre, Nachhaltigkeitsaspekte, Arbeit mit den Communities, Community Development da einzupreisen, um auch diese lokalen Communities von dieser Entwicklung partizipieren zu lassen, dann ist das ein Feld, wo zum Beispiel wir beauftragt werden, also entsprechende flankierende Maßnahmen der Gemeindeentwicklung flankierend zu bedienen. Ja? Ich nenne Ihnen ein anderes Beispiel jetzt aus dem aktuellen Kontext Covid, was uns ja alle sehr beschäftigt, nicht nur in Deutschland, sondern uns auch in der GEZ. Wir machen in Südafrika, in einem meiner Länder, gerade ein Public-Private Partnership, also ein gemeinsames Investment zwischen der öffentlichen Seite, Deutschland, mit BMZ-Finanzierung, umgesetzt über uns als GEZ, und Volkswagen, die Geld in die Hand genommen haben, um gemeinsam mit uns ein Projekt zu realisieren, wo in einem stillgelegten VW-Werk in Südafrika jetzt ein Covid-Feldkrankenhaus entstanden ist mit 4000 Betten. Innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von 2 Monaten, wir gemeinsam dieses Feldkrankenhaus mit 4000 Betten plus Beatmungsmöglichkeit geschaffen haben, um für die wachsenden Infektionsraten in Südafrika sozusagen Beitrag zu leisten, dass das öffentliche Gesundheitswesen nicht kollabiert. Das wäre ein ganz konkretes Beispiel in diesem Modus Public-Private Partnership, wo dann auch ein privates Gewinnmaximierungsinteresse, was jedes Unternehmen hat, mit einem öffentlichen entwicklungspolitischen Interesse kombiniert wird. So, und Sie sehen, da kommt eine ganze Vielfalt von unterschiedlichen Auftragstypen zusammen und von unterschiedlichen Auftraggebern. Das führt dann in unserem Fall dazu, dass wir insgesamt 400 verschiedene Auftraggeber haben. Eben überwiegend, wie gesagt, die deutsche Bundesregierung. Ja, mit mehr als 70% unserer Aufträge ist das BMZ, das Entwicklungshilfeministerium. So, aber dann durchaus auch mit substanziellen Beiträgen die anderen genannten Ressorts und Auftraggeber. So, und wenn man sich nochmal die Frage stellt, wer setzt das alles um? Das sind insgesamt mehr als 22.000 Mitarbeiter, die die GEZ in 120 Ländern dieser Welt einsetzt und mit einem sehr breiten Personalmix dann auch. Wir haben bislang in unserem Gespräch sehr stark über die internationalen Positionen gesprochen. Ja, also wenn man bei uns in der Zentrale in Deutschland arbeitet oder auch ins Ausland entsandt wird mit einem deutschen Arbeitsvertrag. Darüber hinaus ist die Mehrzahl unserer Mitarbeiter mit nationalen Verträgen in den Partnerländern eingesetzt. Das heißt, 70% dieser 22.000 Mitarbeiter sind nationale Kolleginnen und Kollegen, die in den Einsatzländern unter Vertrag sind und da als Bürger der jeweiligen Einsatzländer dann auch dauerhaft zum Beispiel für die GEZ in Südafrika arbeiten und gar nicht in diesen Modus der internationalen Rotation kommen, ja, weil sie Südafrikaner sind, weil sie in ihrem Land da mitarbeiten wollen und in dem Sinne diesem sogenannten nationalen Personalkörper angehören. So, das an der Stelle nochmal so als Gesamtüberblick auch der Mitarbeiterschaft und der Art und Weise, wie wir als Unternehmen organisiert sind und dann in unseren Projekten auch arbeiten.
Ja, vielen Dank. Das war auch eine meiner Fragen, wie die Projekte derzeit aussehen während der aktuellen Situation. Wie sehen denn gerade die Berufschancen aus bei Ihnen für Berufseinsteiger?
Wir sind weiterhin intensiv auf der Suche nach qualifiziertem Personal. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt, auf den internationalen Arbeitsmärkten und auch natürlich in den Ländern vor Ort nach nationalen Mitarbeitern. Es ist in der Tat so, dass wir da weiterhin auch Personalbedarf haben, dass wir weiterhin sehr massiv einstellen. Ich glaube, im letzten Jahr haben wir knapp 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu eingestellt auf dem deutschen und internationalen Arbeitsmarkt. Und das illustriert, dass da Berufseinsteiger mit guten Qualifikationen, mit den vorhin genannten Skills, auch gute Chancen haben, bei uns zum Zuge zu kommen. Wir freuen uns auf der anderen Seite übrigens auch immer, dass wir in zahlreichen Benchmarkings und Bewertungen immer relativ gut abschneiden als Arbeitgeber und als Wunscharbeitgeber für Berufsabschließende und legen sehr viel Wert darauf, auch über entsprechende Audits, zum Beispiel zum Thema Beruf und Familie uns auch diesem Benchmarking von attraktiven Arbeitgebern zu stellen und deutlich zu machen, dass wir uns für einen attraktiven Arbeitgeber halten mit dem, was wir anbieten können und mit dem, was wir auch an langfristigen Karriereperspektiven anbieten können. Das habe ich ja vorhin so ein bisschen an meinem eigenen Werdegang auch deutlich gemacht.
Angenommen, man hat den Einstieg geschafft und eine Stelle bei der GEZ bekommen. Welche beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten bietet die GEZ?
Wir versuchen natürlich, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig weiterzuentwickeln. Und vor diesem Hintergrund ist uns eine langfristige Personalentwicklung sehr wichtig. Ich habe ja eingangs gesagt, dass wir auch darauf zählen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt nicht, wenn sie einmal angefangen haben, dann den Rest ihres Arbeitslebens auf einer Stelle sitzen. Unsere Philosophie ist, dass nur über Weiterentwicklung und über auch einen Wechsel von Stellen und von Positionen im Inland wie im Ausland Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich weitere Kompetenzen aneignen können und damit auch als Person und als Fachfrau und als Fachmann wachsen können. So, und eine solche Philosophie, sage ich mal, überlässt man dann natürlich auch in der Umsetzung nicht dem Zufall, sondern es gibt entsprechende Weiterbildungsmöglichkeiten und Karriereentwicklungsmöglichkeiten in dieser GEZ, dann auch die entsprechenden Karrierepfade zu entwickeln. So, das heißt nicht unbedingt immer eine sogenannte vertikale Karriere, also dass man da über die Hierarchien den Aufstieg macht und irgendwann Chef der Veranstaltung ist. Das gibt es auch, das ist auch wichtig. Ja, und ich gehöre ja auch zu der Gruppe, ja, wie ich eingangs gesagt habe, der mal als ganz normaler Projektmitarbeiter angefangen hat und dann aber über verschiedene Stufen auch immer wieder gefördert wurde und dem Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet wurden und Weiterbildungen permanent dann realisiert wurden und der inzwischen in einer relativ verantwortungsvollen Führungsfunktion auch ist. So, aber das ist auch nur ein möglicher Karrierepfad. Es gibt auch das, was wir die horizontale Karriere nennen, die wir für genauso wichtig halten. Das heißt, Mitarbeiter, die in einer Fachlichkeit sehr profiliert sind, dann auch über Zeit in dieser Fachlichkeit weiterzuentwickeln und in dieser Fachlichkeit eben verschiedene Stationen absolvieren zu lassen. Einschließlich des Wechsels zwischen verschiedenen Ländern, zwischen verschiedenen Projekten. Und darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, Fachlichkeiten zu wechseln und sich weiterzuentwickeln über die Jahre, auch weil es unsere Erfahrung ist, dass nur über interdisziplinäres und multidisziplinäres Arbeiten in diesen Veränderungsprojekten überhaupt die richtigen Skillsets zusammenkommen. Ja, da brauchen Sie eben nicht nur Fachleute für ein Thema, für ein sektorales Thema, da brauchen Sie, wie eingangs erwähnt, auch ganz viel zusätzliches Wissen nochmal in anderen Bereichen. Also im interkulturellen Zusammenarbeiten, wie Sie überhaupt interkulturelle Arbeitsteams dann organisieren und zusammenführen können, wie Sie mit einem Partner eben in einem anderen kulturellen Kontext überhaupt sinnvoll und zielführend arbeiten können. Das ist der Teil des interkulturellen Skillsets. Aber darüber hinaus kommen auch immer verschiedene Fachlichkeiten zusammen. Also wenn Sie jetzt ein fachliches Projekt haben im Bereich Grundbildung, wo es darum geht, eben Grundschulbildung für eine höhere Anzahl von Kindern in einem Land X zu organisieren oder in der Qualität zu steigern oder die Lehrerausbildung besser zu organisieren in dem Kontext, geht es ja immer darum, jetzt nicht nur das Fachwissen einzubringen, sondern im Prinzip auch Veränderungsmanagement zu machen. Ja, also mit einer Partnerregierung entsprechende Reformen auf den Weg zu bringen. Das ist nicht nur das Abwerfen von irgendwelchen sektorspezifischen Papieren, wo drin steht, wie man es richtig macht. Das ist leider der ganz kleine Teil der Projekte, die reine Fachlichkeit einzupreisen, sondern dieses fachliche Wissen, auch dieses wissenschaftliche Know-how trifft dann eben auf die Mühlen der politischen Umsetzung, die nach einer ganz anderen Logik folgen, wo eben nicht die entscheidende Frage ist, was ist jetzt wahr oder was ist evidenzbasiert, sondern was ist machbar, was ist durchsetzbar in dem jeweiligen Kontext. Und das heißt, dieses Know-how Veränderungsmanagement zu orchestrieren mit einem Partner gemeinsam, das kommt dann dazu und viele, viele andere Skills. So, und die können, so ist unsere Erfahrung in so einem Projekt, nur über einen Kompetenzmix zustande kommen, den verschiedene Mitarbeiter einbringen. Die können aber auch natürlich entwickelt werden, indem einzelne Mitarbeiter diese anderen Skills über die Jahre lernen. ja, und mit aufbauen. Und das kann dann auch beinhalten, aus einer einen Fachlichkeit, mit der man reinkommt in die GEZ, sich dann über die Jahre auch weiterzuentwickeln in eine andere Fachlichkeit und, oder verschiedene Fachlichkeiten dann miteinander zu kombinieren. Das zum Thema Entwicklungsmöglichkeiten.
Wäre auch eine Festanstellung direkt im Ausland möglich oder ist es besser, hier in Deutschland erstmal anzufangen und sich hochzuarbeiten?
Wir haben eine sogenannte Befristungspolicy, die momentan zu der Realität führt, dass jeder, der in der GIZ einsteigt, egal ob im Inland oder im Ausland, erstmal einen befristeten Vertrag bekommt, der in der Regel sich eben über die Laufzeit des jeweiligen Projektes dann definiert. Ja, wie gesagt, der Kern unserer Arbeit ist ja diese Projektarbeit und die Umsetzung von Projekten. Die sind von einem externen Auftraggeber finanziert und damit befristet, sodass das heißt, dass wenn Sie in der GEZ anfangen, egal ob im Inland oder im Ausland, erhalten Sie einen solchen befristeten Vertrag, der an die Projektlaufzeit befristet ist. Und es gibt dann nach 5 Jahren ein Prozess der Jahresbetrachtung, wo alle Mitarbeiter zunächst mal für sich selbst entscheiden müssen, okay, will ich eine langfristige Perspektive oder habe ich jetzt dieses Projekt gemacht und ich will zu einem anderen Arbeitgeber weiterziehen? Das ist die Entscheidung individuell für den Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite gibt es eine Unternehmensentscheidung der GEZ. Wollen wir uns langfristig an diesen Mitarbeitern, an diese Mitarbeiterin binden und ihr einen unbefristeten Vertrag anbieten? So dass, wie gesagt, zunächst mal jeder, auch vollkommen egal auf welcher Hierarchieebene, ja, er reinkommt, auch mit ganz viel Managementerfahrung und dem Antreten der Führungsposition, auch da gibt es dann erstmal einen befristeten Vertrag, so, und im 5. Beschäftigungsjahr dann diesen geschilderten Prozess. So, das ist die momentane Praxis. Ich sage aber auch gerne dazu, dass wir gerade dabei sind, das zu überarbeiten und dabei sind, eine neue B&N-Fristungspolicy gerade zu erarbeiten. Die ist aber noch im Werden. Die wird sicher im Laufe des nächsten Jahres dann auch ausgerollt. Für den Moment gilt das, was ich gesagt habe. Und damit auch die Logik in der Tat, zunächst mal innerhalb der GEZ auch an verschiedenen Stationen Erfahrung zu machen, bevor es dann ein Angebot gibt, von da aus in das Kernpersonal zu wechseln und auch eine dauerhafte Perspektive zu haben für den Rest der eigenen Berufstätigkeit. Ja. Wir machen das übrigens auch vor dem Hintergrund, dass die Erfahrung ist, dass wenn man als Berufseinsteiger zur GIZ kommt und dann das ganze Leben in diesem Unternehmen ist, das gar nicht so furchtbar gesund ist. Ja? Weil wir ja gerade in solchen Projekten, in denen es um Veränderungen geht, auch erstmal Leute und Personen brauchen, die auch persönlich glaubhaft für Veränderungen stehen und die im Zweifelsfall auch nochmal ein paar handfeste Erfahrungen gemacht haben außerhalb der GIZ. Ja? Bei mir, habe ich eingangs erwähnt, war das jetzt im Wissenschaftsbetrieb. Ich bin nicht direkt nach dem Studium zur GIZ gegangen, sondern habe erst eine Zeit lang in internationalen Forschungsprojekten gearbeitet. Ja. Und es gibt andere Kolleginnen und Kollegen, die dann bei der GIZ einsteigen, aber dann auch nochmal zum Beispiel zu einer internationalen Organisation gehen, ins UN-System, um da ein paar Jahre zu arbeiten. Und dann nehmen wir die auch sehr gerne wieder zurück, ja, weil sie mit mehr Erfahrung und mehr Know-how auch zurückkommen. Also das ist so ein bisschen unsere Philosophie, die wieder sehr viel mit der Offenheit für Veränderung zu tun hat und mit der Logik lebenslanges Lernen, sich dann auch selbst als Gegenstand, ja, zu sehen und als Person und Mensch, der und die sich weiterentwickelt und da auch, sage ich mal, immer wieder zu neuen Ufern aufbricht. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank.
Sie haben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angesprochen. Greifen wir das Thema Gleichstellung nochmal auf. Wie hoch ist denn der Anteil an Frauen beispielsweise in Führungspositionen der GIZ?
Ja, danke für die Frage. Da möchte ich zunächst nochmal auch unterscheiden, dass wir da natürlich auf Fragen von Gleichstellung, auf Fragen von Geschlechtergerechtigkeit, von Equal Opportunities, von Women Economic Empowerment natürlich auch in vielen Projekten arbeiten. Also das ist an vielen Stellen ganz handfester Inhalt unserer Arbeit, zum Beispiel Frauen im afrikanischen Kontext zu verhelfen, dass sie ökonomisch bessere Ausgangsbedingungen haben und damit auch zu Geschlechtergerechtigkeit beizutragen. So, das ist der Teil, wo wir von den Inhalten unserer Arbeit sprechen, wo das an vielen Stellen eine Rolle spielt und uns auch Auftraggeber ganz explizit zu Themen von Geschlechtergerechtigkeit beauftragen. So, und dann gibt es natürlich in der Tat die Organisation GIZ, das Unternehmen GIZ, und darauf münzt Sie jetzt Ihre Frage, wie ist das denn da innerhalb der GIZ mit Geschlechtergerechtigkeit und Gender Balance? Wir sind ziemlich stolz, dass der Anteil von Frauen in der GIZ insgesamt bei knapp 59% der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen liegt. Ja? Also wir haben einen sehr deutlichen Frauenüberschuss im gesamten Unternehmen. So, wenn wir jetzt nur auf die Führungspositionen schauen, da ist das weniger, da liegen wir bei 43%. Das ist aber im internationalen Vergleich und auch im Vergleich mit anderen deutschen Unternehmen und DAX-Konzernen immer noch eine sehr, sehr respektable Hausnummer. 43% Frauen in Führungspositionen, auf die wir auch stolz sind, wo wir aber natürlich auch einen Benchmark haben, der bei 50% liegt. So, und entsprechend gibt es Gleichstellungspolicies, Gleichstellungsstrategien im Unternehmen, die genau darauf zielen, diesen Prozentsatz zu erhöhen. Und wir sehen an verschiedenen Stellen, dass wir da auch erfolgreich sind. In unserem Vorstand zum Beispiel, der ab Oktober dann wieder aus 3 Personen besteht, sind es zu 2/3 Frauen. Ja, 2 Frauen und 1 Mann, die im Vorstand der GIZ dann zukünftig arbeiten. Momentan sind, wie gesagt, nur 2 Vorstandsstellen besetzt, 1 Frau und 1 Mann. Und auch in der ersten Führungsebene, direkt unterm Vorstand, sind wir mit 46% nochmal deutlich höher als den eben genannten Durchschnitt 43%. So, aber will sagen, wir stehen da im Vergleich gut da, aber wir haben unser eigenes Benchmark mit 50% da auch noch nicht erreicht, sind da aber auf gutem Weg und haben auch geeignete Instrumente über Förderung von jungen Führungskräften, ja, also jungen weiblichen Führungskräften, diesen Anteil dann im Inland und im Ausland auch perspektivisch weiter zu erhöhen.
Vielen Dank. Neben der Dimension Geschlecht, Stichwort Diversity Management, wie wird denn Vielfalt konkret gefördert? Denken wir zum Beispiel auch an Menschen mit Beeinträchtigung.
Ja, auch eine sehr wichtige Frage. Danke dafür. Ich glaube, aus dem eingangs Gesagten zur Arbeitsweise zu der GIZ, zur Art und Weise, wie und wo wir arbeiten, ist schon deutlich geworden, dass wir sehr divers sind. Dass wir ein sehr diverses Unternehmen sind, was in 120 Ländern dieser Welt arbeitet. In unserer Mitarbeiterschaft finden sich sogar 153 verschiedene Staatsbürgerschaften, die als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GIZ arbeiten. Ja, so, und da glaube ich, finden wir relativ wenig andere international, ja, jetzt mal vom UN-System abgesehen, die da mithalten können, ja, die also eine so bunte Mitarbeiterschaft haben. Das betrifft in der Tat jetzt natürlich nicht nur Aspekte wie Nationalität, sondern auch viele andere Fragen rund um Diversity. Und wir versuchen, diese Diversity ganz konkret abzubilden und zu fördern, weil wir der Auffassung sind, dass wir damit bessere Arbeitsergebnisse erzielen. Ja, an der Stelle, wo wir ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen auch zusammenholen. Das ist, wenn Sie so wollen, ja auch die Grundphilosophie, wie wir unsere Projekte fahren. Ja, die werden jetzt auch nicht nur vor Ort also Projekte in Botswana, von botswanischen Mitarbeitern umgesetzt, sondern auch da ja mit dem eingangs geschilderten Personalmix, weil es die Erfahrung ist, dass genau die Mischung aus einem Innenblick, aus Kulturfachleuten in der jeweiligen Landeskultur einerseits, das sind die nationalen Mitarbeiter, aber auch aus internationalen Fachleuten, ja, einem deutschen Experten, der, sage ich mal, eine eher europäische Brille auf hat, vielleicht aber auch schon in mehreren anderen Ländern zum Thema gearbeitet hat und da einen Blick von außen reinbringt, ja, dass genau durch diesen Mix dann die Erfolgswahrscheinlichkeit, wirklich Veränderungen zu erzielen und die richtigen Lösungen zu entwickeln, dass die stark erhöht wird. Also wenn Sie so wollen, ist in dieser DNA der GIZ auch schon der Gedanke rund um Diversity angelegt. So, und wir haben da natürlich verschiedene Instrumente noch, programmatisch eine Charta der Vielfalt, wir haben ein Corporate Diversity Management, wir haben verschiedene Initiativen wie eine Cultural Diversity Initiative von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie ein Diversity Day, wie ein Diversity Network, wie Postcolonial Lunches, so. Also das sind ganz viele Initiativen auch dann von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder vom Unternehmen, genau dieses Mosaikbeinchen der Diversität etwas strukturiert zusammenzufügen und auch die Förderung, also das Thema Inklusion und die Förderung von Menschen mit Behinderung gehört da dazu. Ja, auch dazu gibt es natürlich wieder, wie im letzten Thema Förderung von Frauen, die Aspekte, dass wir das auch in unserer Arbeit in Projekten zum Thema machen und auch eigene Projekte haben, wo es um Inklusion geht, im Bildungswesen oder anderswo. Aber genauso versuchen wir das als Thema in der eigenen Mitarbeiterschaft zu adressieren und entsprechend auch Menschen mit Behinderung als Teil unserer Mitarbeiterschaft, als wertvoller Teil da zu sehen und entsprechend im Besetzungsprozess auch darauf Rücksicht zu nehmen.
Im Zusammenhang mit Diversity würde ich gerne ein aktuelles Thema ansprechen, und zwar die Black Lives Matters Bewegung. Wie geht denn die GIZ damit um?
Ja, in der Tat ein aktuelles Thema, was eine hohe Relevanz hat. Allerdings sind wir als GIZ ja jetzt kein Politia-Player, der zu aktuellen weltpolitischen Dynamiken irgendwelche politischen Statements abgibt. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, was für die deutsche Bundesregierung eine andere Projektimplementierung macht. Ja, so, also von daher sind wir nicht auf der Ebene von Statements da unterwegs. Aber natürlich ist, glaube ich, vieles von dem, was ich bisher gesagt habe, auch schon wieder ein Beleg dafür, dass wir einen Wertekanon haben, individuell als GIZ-Mitarbeiter, die wir uns, also irgendwann mal in dieses Unternehmen gekommen sind und uns mit den Werten identifizieren, aber auch als Unternehmen, was diese Werte auch an verschiedenen Stellen verbrieft, ja, und auch darauf Rücksicht nimmt, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich darauf bekennen, ja, dass wir einen solchen Wertekanon haben, der da voll im Kern sagt, dass selbstverständlich jedes Leben gleich viel wert ist und in dem Sinne auch eine absolute Solidarität zu Black Lives Matters oder anderen, sage ich mal, Strömungen unterstreicht, die das nochmal besonders herausstellen oder die an konkreten Leidenserfahrungen entlang das nochmal pointiert zur Aussage bringen. Ja, das zu diesem aktuellen Bezug. Ja, also aus meiner Sicht hat sehr viel mit Werten zu tun und sehr viel mit Werten, für die die GIZ als Unternehmen, aber auch die einzelnen Mitarbeiter sehr konsequent stehen und eintreten.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar, das bezieht sich aber eher auf soziale Medien. Und zwar, Sie sind ja eher auf LinkedIn vertreten. Wie sieht es denn mit Netzwerken aus, die an jüngere Leute gerichtet sind und sich aktuell immer mehr mit sozialen Themen beschäftigen?
Ja, wir sind auf LinkedIn vertreten, aber auch auf anderen Social-Media-Kanälen, also Facebook, Twitter, YouTube, jeweils, um natürlich von unserer Arbeit zu berichten und Menschen für die Verbesserung von Lebensbedingungen in anderen Ländern zu interessieren und letztlich über die Wirkung von unserer Arbeit zu berichten. Ja, das ist da zunächst mal das Ziel unseres Engagements, diesen Kanälen. Also da geht es meist weniger darum, jetzt zukünftige Mitarbeiter anzusprechen, sondern eher die Wirkung unserer Arbeit darzustellen und damit auch einen Beitrag zu leisten für das, was wir entwicklungspolitische Öffentlichkeitsarbeit nennen. Ja, also für das, was die Bundesregierung, in deren Auftrag wir arbeiten, aber auch wir selbst dann in der Umsetzung in anderen Ländern für Wirkung erzielen. So, das ist in der Tat der Fokus dieser Arbeit und das läuft dann über verschiedene Kanäle. Aber in der Tat geht es da jetzt weniger darum, sehr gezielt zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzusprechen, als eher die Wirkung unserer Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen.
Zum Abschluss, welche Tipps können Sie Studierenden eines geisteswissenschaftlichen Faches, vielleicht auch konkret Romanistikstudierenden, im Hinblick auf Berufsorientierung, Jobsuche und Berufseinstieg geben?
Also ich würde zunächst mal sagen, wenn Sie Interesse an dem geschilderten Berufsfeld haben, internationale Zusammenarbeit, dann kann ich nur sagen, bewerben Sie sich bei uns für ein Praktikum. Und ja, wenn Sie bei der ersten Stelle nicht erfolgreich sind, nehmen Sie sich die nächste Stelle vor. Ja, also wer da einmal nicht zum Zuge kommt, weil der Bewerberandrang hoch ist, sei herzlich ermutigt, es dann an anderer Stelle nochmal zu probieren. Es führt nicht unbedingt immer die erste Bewerbung zum Erfolg. So, aber ich möchte das gar nicht jetzt mal auf die GIZ beschränken. Wir sind ja, wie gesagt, sicher ein großer Player in der internationalen Zusammenarbeit, aber es gibt noch andere, auch in Deutschland. Also angefangen von der Ebene der politischen Steuerung im Ministerium, im BMZ oder auch im Auswärtigen Amt, gut zu den Themen auf einer anderen Ebene gearbeitet wird oder auch bei anderen Organisationen wie der KfW Entwicklungsbank, wo es eher um die Vergabe von Finanzen geht oder auch bei zahlreichen NGOs, die in diesem Feld aktiv sind. Also ich glaube, da kann man während dem Studium sehr viele wertvolle Erfahrungen schon sammeln. Ja? Und das wäre dann auch, wenn ich es jetzt nochmal etwas allgemeiner formuliere, der konkrete Tipp, wenn Sie wirklich nach dem Studium auf Jobsuche gehen wollen, dann sollten Sie auch internationale Erfahrung schon mitbringen. Ja, dann sind einfach im Blick auf die vielen Mitbewerber, die sie haben werden, ja, die Leute, die jetzt nur in Deutschland studiert haben und keinerlei Auslandserfahrung haben, sehr stark benachteiligt, ja, im direkten Benchmarking. Und also die Kandidaten, die Erfolg haben, zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben auch schon mit Auslandserfahrung in so eine Bewerbung reinkommen, ja. Und das können genau solche Praktikumserfahrungen sein, ja, im internationalen Bereich, in anderen Ländern dann auch, Auslandserfahrung. Das können auch über Auslandssemester erworben sein über andere Stationen, bevorzugt im außereuropäischen Ausland. Ja. Das ist dann für uns als Arbeitgeber natürlich auch der Indikator, dass jemand sich schon auch, bevor er jetzt einen Job sucht, sich intensiv mit diesem internationalen Arbeitsumfeld beschäftigt hat. Ja, so. Also von daher wäre das mein deutlicher Rat, da Auslandserfahrung schon während des Studiums sich zu schaffen. Und da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Vehikel für. Zum anderen kann ich aber auch jedem nur raten, sich in den Themen und Studienschwerpunkten auch das auszusuchen, was ihnen Spaß macht und womit sie was verbinden und nicht für das, was sie aus irgendwelchen abstrakten Karrieretipps herleiten. So, das kann ich an meiner eigenen Erfahrung sehr deutlich belegen, ja, dass ich immer im nächsten Schritt, der dann kam, das gemacht habe, was jetzt mir Spaß gemacht hat, wo ich Lust drauf hatte. Und ich kann es auch aus meiner Tätigkeit als Führungskraft, die neue Mitarbeiter einstellt, immer belegen, dass man natürlich da im direkten Vergleich die Bewerber, die ganz glaubhaft machen können, ganz authentisch glaubhaft machen können, dass ihnen auch ein Thema am Herzen liegt, die haben natürlich einen Vorteil gegenüber anderen. Ja, und deswegen auch an das an der Stelle als sehr handfester Tipp, das so ein bisschen als Kompass zu nutzen für die eigene Studiengestaltung, aber auch die eigene Karriere insgesamt, da nicht nach abstrakten Tipps von außen zu gehen, sondern eher nach der Frage, womit verbinde ich was? Wo kann ich auch Herzblut entwickeln? Wo habe ich ein Thema, für das ich auch als Person stehe und stehen kann? Das wären meine Tipps.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Rompel, für die sehr interessanten und spannenden Informationen zur GIZ. An dieser Stelle möchte ich die Hörerinnen und Hörer gerne noch auf die Angebote des ZFBK hinweisen, damit sie die im Interview erwähnten, auch eher allgemeineren Aspekte zum Berufseinstieg und Schlüsselkompetenzen gegebenenfalls noch weiter vertiefen können, wie zum Beispiel Bewerbungstrainings oder Sie haben auch angesprochen, die Assessment Center Trainings, sich darauf gut vorzubereiten oder auch, wie Sie schon gerade eben erwähnt haben, die Unterstützung und Beratung bei der Suche auch nach internationalen Praktika oder auch bestimmte Themen zu vertiefen, wie Sie auch schon bereits erwähnt haben, interkulturelle Kompetenzen. Da haben wir auch eine Abteilung außerfachliche Kompetenzen, wo Sie genau diese interkulturelle Kompetenzen noch weiter vertiefen können. Und sowie in der Abteilung Forum Sprachen und Kulturen bieten wir ein breites Angebot an verschiedenen Fremdsprachen an. Also da haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Sprachkompetenzen weiter zu vertiefen. Und natürlich auch nochmal die allgemeinen Angebote zu individuellen Beratungsmöglichkeiten zum Berufseinstieg beim Career Center Plus. Und da einfach nur nochmal ein kurzer Hinweis, da finden Sie alle Angebote auch unter uni-gießen/zfbk. Nochmals vielen herzlichen Dank auch nochmal an Ihnen, Herr Professor, für die interessanten Informationen.
Ja, vielen Dank. Ich fand das ein sehr interessantes und angenehmes Gespräch und bedanke mich auch ganz herzlich.
Damit sind wir am Ende von Folge 1 des Podcasts Berufsorientierung in den Geisteswissenschaften, der Sendereihe des Instituts für Romanistik an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Rompel, auch von Seiten des Instituts für Romanistik, für die spannenden Einblicke in das Thema internationale Zusammenarbeit und Karrieremöglichkeiten in der GIZ.
Sehr gerne.